Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freunde des Radios, in der weihnachtlichen Festzeit bin ich natürlich nicht auf das Schreiben Samaritanus Bonus der Kongregation für die Glaubenslehre vom Sommer des letzten Jahres eingegangen. Wir feiern die Geburt eines Kindes und da hätte es nicht gepasst, über das Sterben zu reden. Ich möchte das aber jetzt in dieser Woche mit meinen Ausführungen an dieser Stelle nochmals aufgreifen und dann auch abschließen. Ich werde ja heute summarisch durch dieses Schreiben noch durchgehen, nachdem ich die ersten wichtigen ausführlichen Teile Ihnen schon dargelegt haben. Am 14. Juli 2020 ist es herausgekommen, wenn Sie es im Netz suchen wollen. Ein Punkt heißt, die moralische Verpflichtung, den therapeutischen Übereifer auszuschließen. Gemeint ist, dass man unter allen Umständen das Leben eines Menschen erhalten will, auch wenn es gar keinen Sinn mehr macht. Damit war ich persönlich konfrontiert beim Tod meines Vaters. Ich war gerade in Israel, als dann der leitende Arzt der Intensivstation des Klinikums in Augsburg angerufen hat und mir den dramatischen Zustand meines Vaters geschildert hat. Er ist zusammengebrochen. Große Teile des Gehirnes waren sozusagen blutunterlaufen, geflutet mit Blut. Und er hat gesagt, wenn wir jetzt, als ich dann bin sofort zurückgeflogen, mit Intensivmedizin ranfahren, werden wir vielleicht noch etwas erreichen können. Aber ich sage Ihnen eines, es wird ein absolut schwerster Pflegefall sein und er wird nie mehr richtig zu sich kommen, bei sich sein. Und dann habe ich gesagt, lassen Sie das. War eine sehr schwere Entscheidung, aber ich stehe heute noch dazu. Also da, irgendwann muss man auch sterben dürfen und sterben gehen dürfen. Er hat sein Leben gelebt. Und da, genau darum geht es. Ich zitiere jetzt: Der Verzicht auf außergewöhnliche und unverhältnismäßige Mittel ist nicht gleichzusetzen mit Selbstmord und Euthanasie. Es ist vielmehr Ausdruck dafür, dass die menschliche Situation angesichts des Todes akzeptiert wird oder für eine abgewogene Entscheidung, den Einsatz eines medizinischen Mittels zu vermeiden, das in keinem Verhältnis zu den verhofften Ergebnissen steht. Der Verzicht auf solche Maßnahmen, die nur eine schwache und schmerzhafte Verlängerung des Lebens bewirken würden, kann auch die Achtung vor dem Willen des Sterbenden bedeuten, der in der sogenannten Patientenverfügung im Vorfeld der Behandlung zum Ausdruck gebracht wird. Und dort kann man ja jeden Akt ausschließen, der einen Euthanasie- oder Suizidcharakter hat. Ich habe das bei mir auch in der Patientenverfügung hineingeschrieben, dass ich keine lebensverlängernden Maßnahmen unter allen Umständen haben möchte, dort wo es sinnvoll ist schon, aber nicht, dass ich dann im Koma dahin vegetiere. Das sollte man wirklich vorher regeln, weil sonst kann es richtig schwierig werden, denn die Ärzte haben die Verpflichtung, alles zu tun, am Leben zu erhalten. Sie können nicht einfach die Geräte dann abschalten und deshalb muss man es vorher regeln, sonst bringt es auch die Angehörigen in ganz verzwickte Situationen. Tatsächlich muss jede medizinische Handlung immer als Ziel und Absicht der Handelnden die Begleitung des Lebens und niemals das Trachten nach dem Tod haben. In jedem Fall ist der Arzt niemals ein bloßer Vollstrecker des Willens des Patienten oder seines gesetzlichen Vertreters. Und er behält das Recht und die Pflicht, sich einem Willen zu entziehen, der mit dem moralischen Gut nicht übereinstimmt, weil es das eigene Gewissen wahrnimmt. Also der Arzt kann nicht verpflichtet werden, einem Sterbenden, auch wenn er das will, tödliche Medikamente zu verabreichen. Dann wird Bezug genommen auf die palliativen Behandlungsmethoden. In dieser Palliativphase ermöglicht die Bestimmung einer wirksamen Schmerzlinderungstherapie dem Patienten Krankheit und Tod ohne Angst vor unerträglichen Schmerzen zu begegnen. Dieses Mittel muss notwendigerweise mit einer geschwisterlichen Unterstützung verbunden sein, die das Einsamkeitsgefühl des Patienten überwinden kann, das häufig darauf zurückzuführen ist, dass er sich in einer schwierigen Situation nicht ausreichend begleitet und verstanden fühlt. Und das ist auch der Grund, warum viele dann den Tod wünschen, weil sie niemand haben und nur noch einsam mit ihren Schmerzen sind. Eine Gesellschaft, die die Leidenden nicht annehmen und nicht dem Mitleiden helfen kann, Leid auch innerlich zu teilen und zu tragen, ist eine grausame und eine inhumane Gesellschaft. Die Rolle der Familie. Bei der Behandlung des todkranken Menschen spielt die Familie eine zentrale Rolle. In der Familie verlässt sich die Person auf feste Beziehungen, wird als sie selbst geschätzt und nicht nur wegen ihrer Produktivität oder Freude, die sie erzeugen kann. In der Tat ist es wesentlich, dass der Patient sich während der Pflege nicht wie eine Belastung empfindet, sondern dass er die Nähe und Wertschätzung seiner Angehörigen besitzt. Bei dieser Mission braucht die Familie Hilfe und angemessene Mittel. Daher müssen die Staaten die primäre und grundlegende soziale Funktion der Familie und ihre unersetzliche Rolle auch in diesem Bereich anerkennen, indem sie die erforderlichen Ressourcen und Strukturen zur Unterstützung bereitstellen. Außerdem ist die menschliche und spirituelle Begleitung der Familie eine Pflicht in christlich inspirierten Gesundheitseinrichtungen. Die Familie darf niemals vernachlässigt werden, da sie eine einzige Fürsorgeeinheit mit dem Patienten darstellt. Neben der Familie ist die Einrichtung von Hospizen, in die todkranke Menschen aufgenommen werden, um ihnen die Fürsorge bis zum letzten Moment zu gewähren, eine gute Sache, eine große Hilfe. Manche von Ihnen sind ja in diesem Dienst tätig, das können Sie dann nachlesen in diesem Schreiben aus Rom und wird Sie sicher auch sehr unterstützen in Ihrem so wichtigen Dienst. Dann geht man noch auf vorgeburtliche Phasen ein. Also es geht hier in einem ganz umfassenden Sinn um den Schutz des Lebens. Die Verwendung der Pränataldiagnostik für selektive Zwecke, also dass man untersucht, ob das Kind behindert ist und es dann abtreibt, widerspricht der Würde der Person und ist in schwerwiegender Weise unzulässig, da sie Ausdruck einer eugenischen Mentalität ist. In anderen Fällen führt dieselbe Kultur nach der Geburt zur Einstellung oder zur Unterlassung der Pflege des neugeborenen Kindes, und zwar aufgrund des Vorhandenseins oder sogar nur der Möglichkeit, dass sich in Zukunft eine Behinderung entwickelt. Auch dieser Ansatz utilitaristischer Prägung kann nicht gebilligt werden. Ein solches Verfahren ist nicht nur unmenschlich, sondern aus moralischer Sicht in schwerwiegender Weise verwerflich. Dann analgetische Therapien und Unterdrückung des Bewusstseins. Der Einsatz von Analgetika ist daher Teil der Pflege des Patienten, aber jede Verabreichung, die direkt und absichtlich den Tod herbeiführt, ist ein Akt der Euthanasie und inakzeptabel. Also wenn Sie beispielsweise Morphium geben, dann lindert das Schmerzen, aber ab einer bestimmten Konzentration kann das auch zum Atemstillstand führen und das wird dann jetzt nicht direkt herbeigeführt, aber es wird billigend in Kauf genommen, weil Sie können nicht das eine ohne das andere haben. Die Sedierung muss daher als direkten Zweck die Tötungsabsicht ausschließen, ist ja klar, also gibt er nicht Morphium, um den umzubringen. Auch wenn damit eine Beeinflussung des ohnehin unvermeidlichen Todes möglich ist, dass der Tod eben schneller eintritt. Der vegetative Zustand und der minimale Bewusstseinszustand. Andere relevante Situationen sind die des Kranken mit anhaltendem Bewusstseinsverlust im sogenannten vegetativen Zustand und die des Kranken im minimalen Bewusstseinszustand. Es ist immer völlig irreführend zu glauben, dass der vegetative Zustand und der minimale Bewusstseinszustand bei Personen, die selbstständig atmen, Zeichen dafür wären, dass der Kranke aufgehört hat, eine menschliche Person mit all der ihr zukommenden Würde zu sein. Das wird nämlich sogar von manchen Ethikern so argumentiert, wenn sie nicht mehr bei Bewusstsein sind, ist die Würde des Menschen nicht mehr gegeben. Ja, ich habe das noch in den Vorlesungen in den 80er Jahren gehört, erinnere mich an einen australischen Bioethiker Singer, der das gesagt hat. Im Gegenteil, schreibt Rom, in diesen Zuständen größter Schwäche muss er in seinem Wert anerkannt werden und eine angemessene Fürsorge erhalten. Die Tatsache, dass der Kranke jahrelang in dieser schmerzhaften Situation bleiben kann, ohne eine klare Hoffnung auf Genesung zu haben, impliziert zweifellos Leiden für diejenigen, die sich um ihn kümmern. Ich werde an dieser Stelle weitermachen und dann auch noch auf den Ethiker Theo Boer aus den Niederlanden eingehen, der 4000 dieser Fälle begleitet hat. Er musste dann auch mitentscheiden als Ethiker. In den Niederlanden ist das so geregelt, dass man das in Anspruch nehmen kann und hat da seine Stellungnahme mit abgegeben. Und er hat gesagt, dass es jetzt, nachdem er wirklich hautnah direkt an der Front war, dass es einzige Katastrophe ist. Hätten wir das doch nicht gemacht. Ja, warum müssen wir dann das, was in anderen Ländern nicht bewährt hat, bei uns unbedingt einführen? Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne, heile, schütze und behüte Sie, dein mächtiger und gütiger Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.